Hey, hier ist Lara, Geschäftsführerin von Immocation. Bevor wir in die Podcast-Folge starten, habe ich ein extrem wichtiges Datum für deinen Kalender. Montag, den 27. Juli, solltet ihr euch merken. Und zwar nämlich hier an dem Tag um Punkt 23.59 Uhr endet unsere Early-Bird-Phase für das Immocation-Festival Ende Oktober am 31.10. und 1.11. Warum du das auf keinen Fall verpassen darfst, das Festival ist nicht einfach nur ein Event. Es ist der wichtigste Space der gesamten Immobilienbranche. Du triffst dort auf über 5000 Investoren, mehr als 100 Top-Speaker und 160 Aussteller. Das bedeutet für dich geballtes Immo-Praxiswissen, vor allem auch in unseren über 60-80-minütigen Deep-Dive-Workshops und der direkte Zugang zu einem vielleicht deiner Co-Investoren in Zukunft, Finanzierer und Immo-Dienstleister. Wer also im aktuellen Markt bestehen und vor allem auch wachsen will, findet in unserer Community seinen Platz und ihr Zuhause. Marco und Stefan geben euch nachher in der Mitte der Folge noch ein paar Details, aber mein Rat an dich, pausiere ganz kurz, klick genau jetzt auf den Link in den Shownotes oder geh direkt auf immocation.de/festival und sichere dir dein Ticket zum absoluten Bestpreis, bevor es am 27. Juli heißt End of Early Bird und der Deal für immer verschwindet. Und jetzt ganz viel Spaß weiter mit der Folge.
Im Endeffekt geht es im Lohnsteuerbesichtigungsantrag darum, dass man im laufenden Steuerjahr schon berücksichtigen kann, was sich steuertechnisch bei einem verändert hat. Das können Kinder sein, aber das kann auch ein Rest unseres Dauergutachtens sein. Das heißt, wir fragen einmal nach Gutachterstellung ab, was hat sich alles verändert? Was sollen wir dem Finanzamt mitteilen? Das ist dann im Zweifel das Gutachten. Das Finanzamt prüft das innerhalb von für gewöhnlich 3 bis 6 Wochen, würde ich sagen, und akzeptiert das oder widerspricht. In der Regel akzeptieren sie gerade und dann wird direkt nach Akzeptanz in der nächsten Lohnabrechnung bereits dein Brutto angepasst und du hast mehr Netto vom Brutto, was dafür sorgt, dass du mehr Cashflow hast und auch wieder banktechnisch bessere Finanzierbarkeit.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Stellt euch vor, ihr könnt plötzlich doppelt so viel abschreiben bei eurer Immobilie. Das ist wirklich, das können schnell ein paar tausend Euro mehr sein im Jahr, die dabei rumkommen. Es lohnt sich sehr, sich mit Restnutzungsdauergutachten zu machen. Ich würde sagen, es ist der Goldstandard unter Investoren in der Immocation Community, die schon ein bisschen weiter sind. Das Thema muss definitiv jeder verstehen. Und ich habe Experten hier im Podcast, die uns das heute einmal erklären können. Hallo Gerrit, hallo Kolja, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, ihr seid von Gutachten.org. Wir haben noch eine Partnerschaft, wir werden im Laufe des Podcasts noch ein bisschen drauf eingehen, was das ist. Jetzt wollen wir aber erstmal inhaltlich anfangen. Ihr seid spezialisiert darauf als Firma, das heißt, ich weiß, ihr kennt euch aus. Was ist ein Restnutzungsdauergutachten und warum sollte ich das machen?
Vielleicht holen wir einmal kurz aus. Grundsätzlich kann man in Deutschland per Steuergesetz, Gesetzeslage Wirtschaftsgüter abschreiben über einen gewissen Zeitraum, den man das Wirtschaftsgut nutzt. So auch mit Immobilien. Der Staat hatte für gesetzlich eine Pauschale eingesetzt von 50 Jahren. Das heißt, du kannst ein Wohngebäude über 50 Jahre abschreiben, was dementsprechend 2% pro Jahr bedeutet. Heißt, du kaufst das Objekt und an dem Zeitpunkt des Kaufes läuft quasi die Pauschale von 50 Jahren los. Beispiel, du hast ein Gebäude, du hast ein Wohnhaus gekauft, Mehrfamilienhaus, ein kleines, Gebäudeanteil, sage ich mal, 500.000 Euro. Dann könntest du per Pauschale mit 2% pro Jahr, heißt 10.000 Euro pro Jahr, dieses Gebäude abschreiben, weil es an Wert verliert, rechnerisch. Soweit so klar. Jetzt haben wir das Thema Nutzungsdauergutachten und grundsätzlich tatsächlich reale Nutzungsdauer. Weil nur weil der Staat sagt, dass es pauschal bei 50 Jahren liegt, unabhängig davon, wie alt das Gebäude ist, wie der Zustand ist, wie viele Jahre davor schon eine andere Person abgeschrieben hat, der Vorbesitzer in dem Fall, kann man nachweisen, dass die reale Nutzungsdauer kürzer ist als diese 50 Jahre. Und um diesen Nachweis zu erbringen, dass die tatsächliche Nutzungsdauer kürzer ist als die pauschalen 50 Jahre, kann man ein Restnutzungsdauergutachten einbringen und dem Finanzamt vorlegen. Das muss entsprechend von einem Gutachter erstellt werden. Und mit dem Nutzungsdauergutachten kann man aufgrund des Zustandes des Gebäudes, des Alters des Gebäudes entsprechend nachweisen, dass die reale Nutzungsdauer kürzer ist als 50 Jahre. Zum Beispiel 25 Jahre. Wenn sie 25 Jahre statt 50 Jahre lang ist, dann entspricht das dementsprechend 4% Abschreibung statt nur 2% Abschreibung. In dem Rechenbeispiel von gerade, 500.000 Euro Gebäudeanteil, würde das bedeuten, man kann 20.000 Euro pro Jahr abschreiben, statt nur 10.000 Euro pro Jahr abschreiben. Was dann entsprechend natürlich 10.000 Euro Abschreibungsdifferenz pro Jahr schon angeht. Aufgrund eines Gutachtens, das erstellt wurde, weil die Nutzungsdauer nicht 50 Jahre, sondern entsprechend 25 Jahre ist.
Ja, also das ist tatsächlich ein erstaunlicher Effekt. Ich war da, als ich das Thema vor einigen Jahren das erste Mal gehört habe, war ich überrascht quasi erstmal grundsätzlich, dass das geht, ne? Und es ist irgendwie lustig, man sagt dem Finanzamt auf der einen Seite, also eigentlich ist die Immobilie in 25 Jahren durch. Man kennt das, ne? Da gibt's so lustige Bildchen auch auf Instagram und Co. immer mal wieder. Also vor dem Finanzamt ist das eine kleine Bruchbude, ja, die bald auseinanderfällt. Vor der Bank ist das ein strahlender Palast. Ja. Dazwischen liegen Gutachten, die das auch bewerten können. Heißt nicht zwangsläufig, dass meine Immobilie in 25 Jahren betriebsunfähig ist, oder? Heißt es das?
Nein, absolut nicht. Also allein die 50 Jahre ist eine Pauschale, die vom Finanzamt angenommen wurde. Und wir gucken jetzt auf verschiedene Faktoren in dem Gutachten. Beispielsweise die technische Bedingung, der technische Verschleiß, aber auch der wirtschaftliche Verschleiß. Und nur weil die Nutzungsdauer 25 Jahre ist, bedeutet das nicht, dass das Ding in 25 Jahren abgerissen werden muss. Aber es muss ja auch investiert werden. Es muss modernisiert werden, es muss saniert werden. Und das Geld muss ja auch in die Hand genommen werden. Und deswegen besteht die Möglichkeit, da sozusagen nachzujustieren und an die realen Bedingungen die Nutzungsdauer anzupassen.
Ja, also wir haben den Gerrit jetzt auch gleich hier. Wir gehen gleich noch rein in rechtliche Themen. Also der Staat hat dreimal schon ungefähr versucht, das Thema irgendwie wegzubekommen. Es gab auch ein Schreiben, das ging raus an alle Finanzämter. Ihr dürft diese Nutzungsdauergutachten nicht mehr anerkennen in den Steuererklärungen. Wir haben viel damit zu tun gehabt, auch im Rahmen unserer Steuerclass, ne, mit einigen. Und wir haben gerade richtig Rückenwind, das ist klar, dass das aktuelles Gesetz ist und dass das so gemacht werden darf. Und das wollen wir auch gleich einmal auseinandernehmen. Eine Frage noch vorweg. Wann, für welche Gebäude macht das Sinn und wann würdet ihr welche Art von Gebäuden oder Konstellationen ausschließen?
Ja, ich sage es mal alles recht pragmatisch und praxisnah. Unsere Steuerberater, unsere Gutachter sind da deutlich fachlicher unterwegs. Aber ich sage immer pauschal, alles mit Baujahr bis plus minus, Gerrit, korrigiere mich gern, 2000 sollten wir auf jeden Fall prüfen oder prüfen lassen. Das immer auch bei uns, aber auch bei anderen Anbietern problemlos mit einer kostenlosen Ersteinschätzung, musst du nichts für bezahlen und kannst da mal die Objektparameter eingeben und gucken, lohnt es sich für mein Objekt, lohnt es sich nicht. Grundsätzlich alles bis plus minus 2000, was nicht in den letzten 20, 30 Jahren kernsaniert wurde oder grundlegend komplett modernisiert wurde, sollte man prüfen lassen, kann durchaus Sinn ergeben. Weil selbst wenn statt 50 Jahren 42 oder mal 35 Jahre rauskommen, je nach Gebäudewert, kann es ja trotzdem bereits Sinn ergeben, ab dem ersten Jahr ansprechend.
Ja, ja. Und das ist ja, also einmal eingeloggt beim Finanzamt, läuft diese Abschreibung so weiter. Das heißt, wenn ich das einmal mache und mir eine bessere Abschreibung sichere, dann habe ich die jedes Jahr wieder. Es ist auch wirklich nicht viel Arbeit. Also ich kenne es sogar, wir machen das teilweise auch bei unseren Handelsdeals, dass wir es vorbereitend für den Käufer machen, dass der noch ein Restnutzungsdauergutachten quasi mitkaufen kann, mit einem Paket, ja. Haben da mit euch auch, glaube ich, schon zusammengearbeitet, mit Roti, ja, und gucken, dass wir dem potenziellen Käufer das Potenzial lassen, hey, du hast da eine ziemlich hohe Abschreibung. Also ist wirklich ja, super Thema. Jetzt erzähl mal, der Gesetzgeber hat dagegen versucht vorzugehen, hat es aber dann irgendwie nicht geschafft. Was ist da passiert?
Ja, also was passiert ist, dass die Restnutzungsdauer bzw. die Abschreibung von Immobilien im Einkommensteuergesetz verankert ist, in § 7 Absatz 4. Satz 2. Und es gibt aber vom Bundesfinanzhof Urteile dazu, Grundsatzurteile, die eine Methodenfreiheit lassen. Das heißt, der Gutachter kann sich jeder geeigneten Methode bedienen, um diese Restnutzungsdauer zu definieren. Das sorgt aber so ein bisschen für einen Raum, dass natürlich Interpretationsspielraum ist, wie dieses Recht ausgelegt wird in Deutschland. Und die Finanzämter haben immer wieder versucht, oder das Finanzministerium hat versucht, eine Linie zu finden, die sie in verschiedenen Schreiben formuliert haben. Diese Schreiben wurden aber tatsächlich dann vom Finanzamt zurückgerufen, weil eine Linie wie ein Finanzamt das Gesetz auslegen darf, darf das Gesetz nicht künstlich beschneiden. Das heißt, zum Beispiel wurde eine gewisse Qualifizierung des Gutachters verlangt. Das wäre aber ein zu großer Eingriff gewesen und deswegen musste das zurückgezogen werden, beziehungsweise wurde zurückgezogen. Die Finanzämter suchen momentan nach einer Linie, die sie durchsetzen können, die darf aber nicht gegen das Gesetz verstoßen. Und die Gerichte haben in der Form auch immer sehr eindeutig und sehr verbraucherfreundlich geurteilt. Es gab jetzt im Dezember letzten Jahres einen Versuch in einer Einkommensteuerdurchführungsverordnung, also einer Anweisung an die Finanzämter, wie die zu bewerten sind, diese Gutachten oder was anzuerkennen. Das sollte durchgeboxt werden durch den Bundesrat, wurde aber nicht aufgenommen, weshalb im Moment die Lage sehr opportun ist.
was nicht zwingend heißt, wir wollen jetzt nicht grundsätzlich, dass alles möglich ist und dass es gar keine Gesetze geben soll. Ich glaube, wir sind auch, das spreche ich für uns alle in der Branche, die da seriös arbeiten wollen. Wir sind der Meinung, es muss eine Linie geben und es muss auch gewisse Anforderungen an diese Gutachten und diese Gutachter geben. Aber die müssen halt sinnig sein im Sinne des Staates, aber auch des Steuerzahlers irgendwo in Balance. Aber vor allem auch, natürlich dürfen sie deutsches, europäisches Recht nicht verletzen. Und das haben sie nicht ganz geschafft, in den letzten Gesetzesentwürfen oder Forschungen, die sie gemacht haben, entsprechend umzusetzen. Und deswegen ging es auch nicht durch. Grundsätzlich macht es Sinn zu regulieren und macht es Sinn, ein klares Anforderungsprofil zu schaffen, an das die Finanzämter sie halten können, weil sie aktuell wieder ganz viele Dinge versuchen, die nicht funktionieren, aber die natürlich für unsichere Markt sorgen und deswegen auch bei jedem Investor die Frage aufrufen wieder, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, geht es durch, geht es nicht durch?
Ja, also wir sehen in der Praxis viel, dass die Finanzämter selber durch die fehlende Linie viele Sachen ablehnen, die sie nicht ablehnen dürften oder anzweifeln, dass ein Gutachten den Nachweis genügt. Da wir aber Methodenfreiheit haben und da die Gesetzeslage so ist, wie sie gerade ist, gibt es nichts, worauf sich die Finanzämter wirklich definitiv berufen könnten, weil in letzter Instanz zählt das Gesetz in Deutschland. Und so wie die Gesetzeslage gerade strukturiert ist, ist sie extrem verbraucherfreundlich. Und wenn die Finanzämter dann widersprechen, steht jedem Verbraucher der Weg offen, wie es in Deutschland immer geregelt ist, das vor Gericht dann zu klären und sein Recht sprechen zu lassen.
Also da kommen wir auch gleich zu, ihr bietet ja eben einen Service an, diese Gutachten zu erstellen. Das passiert auch grundsätzlich mal online. Und wir müssen gleich darüber sprechen, was passiert. Ja, Kolja sagt schon, manchmal auch vor Ort. Ja, werden wir gleich drüber sprechen. Und ihr helft auch, wenn diese Fälle vor Gericht gehen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt nochmal im Detail zum Verständnis. Du hast gerade gesagt, Kolja, was halt Sinn macht und was keinen Sinn macht. Jetzt was macht denn Sinn? Also ich sehe erstmal den Baustein. Was muss das für ein Gutachter sein? Muss der vor Ort gewesen sein und so? Was sagt das Gesetz aktuell? Und Frage 2, gibt es Pläne, das zu verändern oder ist man da sehr klar?
Ich glaube, der Unterschied gerade, und das muss jeder Konsument und auch ich als Investor selbst verstehen, ist zwischen Recht haben in der aktuellen Situation und Recht bekommen. Weil die Rechtslage ist sehr eindeutig, wie Gerrit gerade sagte, verbraucherfreundlich. An sich muss jedes Gutachten, das halbwegs ein paar Anforderungen erfüllt, entsprechend akzeptiert werden. Es ist beispielsweise nicht vorgeschrieben, dass es eine Vorortbesichtigung geben muss. Es ist nicht vorgeschrieben, dass der Gutachter zum Beispiel nach DIN N ISO 17024 personenzertifiziert sein muss. Die Finanzämter fordern es aber sehr oft. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten als Verbraucher. Ich gehe den Klageweg und streite das bis zum bitteren Ende durch und riskiere vielleicht, obwohl es die Rechtlage dafür nicht gibt, da irgendwie einen langen Prozess. Oder ich sage, ja, okay, ich halte mir die Anforderungen und ich kaufe ein Gutachten, ich reiche ein Gutachten ein, das diese Anforderungen erfüllt. Und die Frage muss sich jeder Konsument für sich stellen. Ich würde persönlich, oder ich gehe den Weg, dass ich sage, okay, ich erfülle die Anforderungen, ich gehe den Weg mit, weil ich habe ja auch keine Lust und keine Zeit, mit dem Finanzamt ewig zu argumentieren. Und auf deine Frage dann einzugehen, und das ist also das Thema online, nicht online, wir vertreten die Linie, dass wir sagen, mach eine Besichtigung, wir machen die Besichtigung und spar dir den Ärger, dass das Finanzamt ablehnt, weil keine Besichtigung stattgefunden hat angeblich.
Also eigentlich braucht es sie nicht, aber ihr macht sie und empfiehlt sie. Ihr würdet es auch ohne machen und sagen, kann halt sein, dass das nicht durchgeht.
Wir beobachten den Markt ja sehr aktiv. Sowohl unsere Gutachten und das Feedback des Finanzamts als auch Fremdgutachten und das Feedback anderer Gutachter und Kunden anderer Gutachter. Und der Grund, den wir gerade primär beobachten in Ablehnung, ist, dass das Finanzamt sagt, es hat keine Besichtigung stattgefunden.
Es gibt keine eindeutige Rechtsprechung dazu. Es gab mal ein Urteil in Münster, wo das Gericht gesagt hat, es tendiert dazu, dass eine Vorortbesichtigung sinnvoll wäre, hat das aber bewusst ausgelassen und nicht geurteilt, weil es auch eine schwierige Entscheidung, denke ich, ist. Und dieser Einschnitt, wo beschneidet ist das Recht, muss zumindest abgesichert geklärt sein und braucht es vernünftige Gerichte für.
Kolja sagte gerade, es ist zumindest vom Gesetz her im Moment eindeutig, dass es das nicht braucht.
Ja, ist es auch. Genau.
Aber dann kann doch ein Gericht gar nicht sagen, dass ich hätte es aber gern.
Das ist richtig, ja. Auch der Bundesfinanzhof kann ja entscheiden, wie Gesetze auszulegen sind oder wie die Rechtsprechung dazu ausgelegt wird. Und es geht ja immer darum, dass man einen qualifizierten Nachweis erbringen muss. Und da ist halt die Frage, wie ist ein qualifizierter Nachweis zu erbringen? Und das Gericht hat dazu tendiert, man sollte eine Vorortbesichtigung machen. Gesetzlich oder rein rechtlich ist man wahrscheinlich auf der sicheren Seite, dass man keine oder zumindest ist nicht gefordert, dass man eine braucht. Aber rein praktisch sollte man im Moment immer eine Vorortbesichtigung mitmachen.
Aber du merkst, wie selbst wir bei dem Thema schwimmen, weil eigentlich nicht erforderlich, und da wollen sie, Wir würden immer empfehlen, auf deine Frage zu beantworten, sie einfach zu machen und sich den Ärger zu ersparen, weil Aufwand und Ertrag steht absolut im positiven Verhältnis zu den Konsumenten in dem Zweifel. Ist ein kleiner Aufpreis, erspart Probleme und im Endeffekt geht es ja darum, dass das Gutachten durchgeht. Das ist auch unser Anspruch dagegen. Aber der wichtige Punkt ist, genau deswegen auch die Aussage davor, genau wegen dieser Unsicherheit ist es eigentlich notwendig, eine klare Linie zu fahren und eine klare Linie zu haben. Und das müsste mal kommen und das wird bestimmt früher oder später auch kommen. Die Frage ist, wann und in welchem Umfang.
Verstanden, macht doch total Sinn. Was ist der Aufpreis, wenn da jemand vor Ort geht?
Ich glaube, wir nehmen aktuell 199 Euro brutto für eine Vor-Ort-Außenbesichtigung und für, ich glaube, 499 Euro brutto für eine Innenbesichtigung. Muss der Konsument auch da im Abwägen entsprechend. Wir haben aber Fälle, wo der Investor, sage ich mal, eine Innenbesichtigung machen lassen möchte und der Mieter sagt, nee, geht nicht. Deswegen müssen wir beides anbieten. Sagen zumindest, mach die Außenbesichtigung, fahr den sicheren Weg. Wir sind vor Ort, wir gucken uns das Haus an. Wir können von außen schon am Grundsubstanzgebäude sehr viel sehen und wir erfüllen die Anforderung, dass wir einmal vor Ort waren.
Ja, okay. Also, und da kann sich jeder vorstellen, du hast es gerade vorgerechnet. Jetzt, wenn man für 500.000 Euro ein Objekt hat, vielleicht eine Wohnung oder kleineres Mehrfamilienhaus oder was auch immer, und ich kriege die Abschreibung um 10.000 Euro hoch im Jahr, was total realistisch ist, 10.000 Euro zusätzliche Abschreibung zu 10.000, die es bisher waren, dann sind das, das vorgerechnet, ne, Steuerersparnis von knappen guten 5.000 Euro, wie auch immer. Das kriege ich jedes Jahr. Dafür einmalig eben in ein Gutachten ein paar hundert Euro zu investieren und das dann auch so zu machen, dass ich nachher keinen Ärger habe, ist wieder eine Frage von Stundenlohn gefühlt. Ne? Also wenn das Finanzamt das ablehnt, dann die Frage, wie viele Stunden schickst du da jetzt hinterher von deiner eigenen Arbeitskraft durch die ganze Scheiße zu gehen, wo du lieber sagst, komm, für 200 Euro war da jemand vor Ort. Also macht Sinn für mich.
Ne? Exakt. Und auch der Punkt, du hast wieder das Objekt von vorhin vorgerechnet mit den 500.000 Euro. Die Frage kommt auch sehr häufig, macht es Sinn für eine Wohnung? Erst gestern wieder ein Telefonat dazu geführt. Absolut, aber das kann sich auch jeder wieder ausrechnen. Wenn die Wohnung nur 100.000 Euro kostet im Gebäudeanteil, dann ist entsprechend bei 25 Jahren sind es dann nicht die 10.000, sondern die 1.000 Euro. Aber aufsummiert über die Jahre ist es dann wieder ein signifikanter Unterschied. Ja. Deswegen sage ich immer, rechne für dich, also mach eine kostenlose Ersteinschätzung, guck, kommt 30, 25, 20 oder sogar 15 Jahre dabei raus, dann kannst du dir selbst auch nehmen, was es für dich bedeutet im Jahr und dann guck, was es gut an kostet. Ja. Relativ simple Rechnung am Ende des Tages.
Wenn ihr das machen wollt, jetzt schon mal an der Stelle macht der Hinweis, glaube ich, Sinn, kann man euch finden auf immocation.de/gutachten. Und wenn ihr diesen Weg jetzt geht über Immocation, dann habt ihr 5% Rabatt. Es gibt den Code IMC26, also Immocation26. Den könnt ihr bei gutachten.org nutzen. Und dann habt ihr ein günstigeres, spart ihr quasi noch 5% auf den Gutachten. Dann wird es nochmal ein bisschen günstiger, auch die Vorortbesichtigung. Ne? Glaube ich, eine gute Sache. Und wir werden jetzt gleich erleben, warum wir mit euch diese Partnerschaft jetzt begonnen haben. Ihr seid dann eben wirklich für die Leute da und habt euch damit auseinandergesetzt, einen guten Prozess da. Jetzt kann das, theoretisch könnte das jeder machen mit jedem Gutachter, den er irgendwie dafür beauftragt. Ne? Also man muss logischerweise nicht über euch gehen oder einen Anbieter gehen. Aber es macht eine Menge Sinn, weil ihr halt darauf spezialisiert seid. Nicht nur, ihr habt alle Arten von Gutachten, ihr macht auch Kaufpreisaufteilung, ihr macht auch eine Erstberatung, Ersteinschätzung für Immobilien, also alles das, ja, möglicherweise kann man das auch mal kombinieren, dass man sagt, hey, ich brauche für die Bank was. Ich komme gerade aus Murnau von der Mastermind, die wir dort hatten, mit eher Investoren, die weiter sind. Da haben einige von denen gesagt, hey, ich schicke da schon alle paar Jahre durch meinen Bestand an Mehrfamilienhäuser, schicke ich wirklich mal Gutachter durch. Es macht für mich einfach eine Menge Sinn, die gehobenen Werte durch einen Gutachter wirklich bestätigen zu lassen. Das ist ganz nett, dass ich meiner Bank sagen kann, guck mal hier, Online-Tools, Ertragswerte, bla bla bla. Aber wenn da quasi ein echtes Gutachten kommt, dann kann das seinen Preis auch wert sein, das wirklich einfach mal so zu machen, weil ich komme nachher leichter an Geld. Genau, lohnt sich das bei euch mal anzugucken.
Absolut. Jetzt, gibt ja auch noch ähnliche Leistungen. Wir machen auch Pakete teilweise, wo wir reingehen und sagen, Verkehrswertgutachten, Grundrisszeichnung, Vermessung, was auch notwendig ist für Bankunterlagen und Co. Und dann nach Ankauf oder später von mir ist das Rest- und Untergutachten. Aber du brauchst ja im Zyklus des Ankaufs, des Verkaufs und des Bestands, brauchst du ja verschiedene Arten von Gutachten. Und da wollen wir der Partner an der Seite der Investoren sein.
Geil, ja, ich habe auch, wie oft haben wir schon vermessen und das dann auch immer wieder einzeln, ne? Es fiel dann auf irgendwann, und am Anfang denkst du, ja, da kommst du ja drum rum, wenn du eine erste Wohnung, dann denkst du noch, das mache ich selber mit dem Zollstock und so und irgendwann merkst du, nee, das braucht man halt gut und richtig und für die Bank und wir heben da Werte und hätten wir es gleich quasi richtig gemacht, genau. Kurze Unterbrechung mit einem wichtigen Hinweis. Es wird bald teurer. Was wird teurer? Das Immocation Festival. Hier also die Ankündigung. Es gibt bald den nächsten Sprung in unseren Ticketpreisen. Wenn du dir also den günstigen Preis noch sichern willst, dann am besten jetzt gleich immocation.de/festival. Schau dir an, was es gibt und hol dir das für dich passende Ticket. Entweder das Pro-Ticket, wo du zu allen Deep Dives hingehen kannst, 2 Tage lang. Oder auch das Standard-Ticket, was du vielleicht nicht weißt. Es ist tatsächlich so, dass ein Deep Dive in einem Standard-Ticket auch noch mit inklusive ist. Und was es sowieso gibt für jeden, sind 160 Aussteller, ein grandioses Netzwerk von über 5000 aktiven Immobilieninvestoren und Zutritt zu allen großen Bühnen. Immocation.de/Festival Ende Oktober in Leipzig. Wir freuen uns auf euch. Okay, lass uns weiter in diesem Prozess bleiben. Jetzt beschreibt mal, was passiert, wie sowas genau abläuft. Die Anfrage kommt quasi bei euch rein. Was macht dann der Gutachter genau, um die Restnutzungsdauer zu bestimmen?
Also grundsätzlich erstmal Prozess starten mit der kostenlosen Ersteinschätzung. Gucken, sind es 20 bis 25 Jahre, 30 bis 36 Jahre, macht es für das Objekt Sinn? Dann sind wir auch gerne da und sprechen das einmal durch. Heißt, wir sind telefonisch erreichbar, sind per E-Mail erreichbar und wir wollen auch da wirklich Mehrwert liefern und beraten. Heißt, wir wollen nicht sinnlos Gutachten abverkaufen und so schnell wie möglich so viel Gutachten wie möglich rausschießen, sondern wir wirklich gucken, wie können wir Investments optimieren, wie können wir Mehrwert für die Kunden schaffen. Dafür gerne nach der Ersteinschätzung anrufen, einmal das Objekt durchsprechen, fragen, habe ich es richtig eingegeben, was kann ich noch rausholen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und wenn Gutachten keinen Sinn macht, du hast es kurz angesprochen, Kaufpreisteilung, Restnutzungsdauergutachten, kann man zusammen machen, muss man nicht, mal macht das eine Sinn, mal das andere, dann sind wir da und wollen das als Sparringpartner durchsprechen. Wenn dann die Kaufentscheidung getroffen wurde und das Gutachten bestellt wird, im Idealfall, wie besprochen mit Besichtigung, würden wir einmal die Besichtigung koordinieren, würden das Objekt angucken, würden die Parameter, die wir dabei auch uns anschauen können und herausfordern können aus den Kundeneingaben entsprechend einmal prüfen, rechnen das Ganze einmal durch mit den Methodiken, die wir verwenden und erstellen dann auf der Basis das in Anführungsstrichen rechtssichere bzw. rechtskonforme Gutachten. Schicken das dem Kunden und der Kunde kann es entsprechend dann oder der Investor, der Eigentümer kann es dann entsprechend in seiner Steuererklärung einreichen oder auch auf Wunsch, da können wir auch mal unterstützen, schon vorher über einen Lohnsteuerermäßigungsantrag in seinem laufenden Steuerjahr entsprechend auf seiner Gehaltsabrechnung berücksichtigen lassen.
Das muss ich kurz nochmal erklären, das ist ein super spannender Hack für mehr Netto im Hier und Jetzt.
Das ist ein anderes Thema, genau. Deswegen, ganzheitlich betrachtet, ist unser Anspruch wirklich zu optimieren, nicht zu sagen, wir sind Gutachter, sondern wir haben Gutachter, Anwälte, Steuerberater und selbst Investoren mit an Bord und wollen gucken, wie wir da irgendwie dafür sorgen können, dass wir das Bestmögliche für den Kunden, für den Investor finden. Und haben deswegen mit unserer Partnerkanzlei, unserer Steuerkanzlei entsprechend auch das Angebot direkt nach den Gutachten, mit den Gutachtendaten, die bereits schon da sind, auch einen Lohnsteuerermäßigungsantrag von der Steuerkanzlei entsprechend beim Finanzamt einreichen zu lassen. Was ist das? Im Endeffekt geht es im Lohnsteuermäßigungsantrag darum, dass man im laufenden Steuerjahr schon berücksichtigen kann, was sich steuertechnisch bei einem verändert hat. Das kann eine Hochzeit sein, das können Kinder sein, aber das kann auch ein Restnutzungsdauergutachten sein. Das heißt, wir fragen einmal nach Gutachtenerstellung ab, was hat sich alles verändert? Was sollen wir dem Finanzamt mitteilen? Das ist dann im Zweifel das Gutachten. Das Finanzamt prüft das innerhalb von für gewöhnlich relativ schnell jetzt im Feedback, also so 3 bis 6 Wochen, würde ich sagen, und akzeptiert das oder widerspricht. In der Regel akzeptieren sie gerade. Und dann wird direkt nach Akzeptanz in deiner nächsten Lohnabrechnung bereits dein Brutto angepasst und du hast mein Netto vom Brutto, was dafür sorgt, dass du mehr Cashflow hast und auch wieder banktechnisch bessere Finanzierbarkeit. Du musst dann nicht warten, bis das Jahr vorbei ist, du die Steuererklärung machst und es dann erst anerkannt wird.
Das, mehr Netto, glaube ich, finden alle schon mal gut. Und der Punkt mit der Bank ist einfach auch ein Killerpunkt, ne? Dass man einfach mehr Bonität, die Bank guckt sich das am Ende an, sowas wie gut kann der leben von seinem Geld, was da reinkommt, netto logischerweise reinkommt und darauf hat das direkt einen Impact. Also es macht Sinn. Was für, welche Unterlagen, wie muss ich mich vorbereiten, bevor ich bei euch anfrage?
An sich musst du dein Objekt kennen. Wir haben auch oft Anrufe, wo Kunden sagen, ich weiß nicht, wann was zuletzt modernisiert, renoviert wurde, was natürlich essentielle Informationen sind, dann musst du es als Investor beschaffen. Sprich mit den Nachbarn, sprich mit den anderen Eigentümern im Haus, sprich mit dem Vorbesitzer, sprich mit der Hausverwaltung und versuch es rauszufinden. Die entscheidendsten Faktoren sind Baujahr, Modernisierung, vor allem Modernisierung in den letzten 20 Jahren. Wann wurde das letzte Mal das Dach komplett neu gemacht und neu gedämmt? die Außenfassade, die Heizungsanlage, Fenster, Außentüren und Co. Das sind so die wichtigsten Parameter, mit denen wir schon mal eingrenzen können in der Erstentschätzung, in welche Richtung geht es, lohnt es sich und lohnt es sich nicht. Und im zweiten Schritt vor Bestellung musst du uns noch viel mehr mitteilen, damit wir dich individuell das Objekt beurteilen können. Boden, Wände, Bauart, Fensterverglasung etc. pp. Weil wir wirklich sehr detailliert reingehen wollen und ein sehr fundiertes, individuelles Gutachten erstellen möchten.
Also das Gutachten muss sowieso für die Restnutzungsdauer individuell erstellt werden. Das ist ja auch vom Gesetzgeber so gewollt. Es gibt im Verkehrswertgutachten ja auch eine bestimmte Restnutzungsdauer, die könnte man nicht so übertragen. Und in diesem Beweisprozess gilt es auch, viele individuelle Charakteristika der Immobilie aufzunehmen, damit man sich wirklich einmal mit den Determinanten des Objekts beschäftigt hat. Und das muss das Gutachten auch aufnehmen. Also diese Detailtiefe wird auch vom Gesetzgeber verlangt. Ja. Ist auch einfach wichtig dafür, dass man ein hochqualitatives Produkt irgendwie baut, dass man entsprechend auch viele Determinanten aufnimmt und das Gebäude wirklich analysiert auf die Charakteristika.
Ich glaube, das geht auch gut auf den Punkt vorhin, den Marco angesprochen hat. Marco meinte, ihr seid online, ich habe den Kopf geschüttelt. Wir sind online und wir haben eine Website und darüber kommen die Kunden zu uns, 100%. Aber ich glaube, das ist eine riesige Diskussion, auch mit den Finanzämtern und dem Finanzministerium gerade überhaupt existiert. Aufgrund dieser Online-Gutachten, wo man ein paar Werte reinwirft und dann kommt direkt das Gutachten, weil es automatisch erstellt wird. Und das funktioniert. Das wollen wir aber nicht machen. Das heißt, wir sagen, unser Anspruch ist, wir wollen wirklich die Parameter prüfen und bei uns guckt immer ein Mensch drauf. Und auch ein fachlich gebildeter Mensch, der das kann, also ein Sachverständiger. Und nur dann kannst du auch sehen, wenn irgendwie was vielleicht nicht passt. Weil, simples Beispiel, Online-Gutachten läuft automatisiert durch. Der Kunde gibt an, es ist ein Satteldach und dann würde ich als ein Flachdach. Aber es hat niemand drauf geguckt und im Gutachten steht Satteldach. Und da gucken wir schon drauf und da gucken wir schon, was hat der Kunde angegeben, ist das korrekt? Wir besichtigen das Objekt, selbst wenn wir nicht besichtigen, gucken wir uns online an, was wir sehen können, entsprechend natürlich auch, weil am Ende stehen wir dafür gerade, dass das Gutachten richtig ist. Wir stellen es zum Großteil aufgrund der Angaben des Kunden nach bestem Wissen und Gewissen, weil wir können faktisch nicht alles überprüfen, aber alles, was wir überprüfen können, versuchen wir zu überprüfen, um dann wirklich ein qualitatives, fundiertes Gutachten zu haben.
Wie kommen eure Kunden, ich kann mir vorstellen, einer fragt sich jetzt gerade, wie komme ich an diese Informationen? Was ist das jetzt für eine Mauer? Und also klar, ne, ich sage das auch immer im Ankauf, schon mal die Hausverwaltung anrufen, hilft enorm, gucken, was die saniert und gemacht haben, das einfach aufschreiben. Aber was habt ihr da noch ein paar Tipps, wie man an diese...
Ich glaube, der leichteste Weg, wie kurz schon genannt, vor allem wenn ich gerade gekauft habe, ist einfach Vorbesitzer zu fragen. Wenn Vorbesitzer es nicht weiß, frage ich andere Mieter im Haus, frage ich die Hausverwaltung, gucke ich, wie kann ich was rausfinden, abgesehen von dem, was ich noch selber sehen kann oder was wir bei der Besichtigung sehen können. Ne? Also ob die Fenster einfach oder zweifach verglast sind, das kriegen wir bei der Besichtigung auch raus. Ob das Dach zuletzt gemacht wurde vor 20 Jahren oder vor 24 Jahren, das ist schwer für uns zu sehen. Das muss aus irgendwelchen Unterlagen hervorgehen, Eigentümerversammlungsprotokollen und Co. Und da muss der Investor im Zweifel schon mal Detektiv spielen für eine ganze Weile. Am Ende des Tages aber auch die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen machen.
Geht's nicht, wenn man es, also das ist jetzt Dach 20 oder 24 Jahre, also ihr geht da nicht hin und guckt grob hoch, also das Dach ist auf jeden Fall nicht mehr neu, das hat wahrscheinlich 20 Jahre gesehen, das darf man auch machen?
Das ist das, was wir machen können, absolut, aber wir können es dann nicht auf das Jahr genau schätzen, das muss schon irgendwo dann hervorgehen. Ja.
Aber gut, da wurde nachher eine Restnutzungsdauer ermittelt auf dieser Basis. Wenn ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung, ich konnte die Information nicht finden, wann das Dach gemacht wurde, wird es geschätzt und das steht dann auch drin als Schätzwert mit vor Ort gesehen. Kann mir vorstellen, dass das ein Problem ist, wenn es Online-Gutachten sind. Ja, Schätzwert von der Ferne online ist wahrscheinlich sehr schwer. Ja. Aber wenn man vor Ort war, dann hat das Substanz, weil wenn ein Gutachter das Dach, dem würde er ansehen, wenn es nur 5 Jahre alt ist.
Absolut. Ich glaube, was wir super leicht sehen können, ist, dass wenn der Kunde angewiesen wurde, gar nicht gemacht vor 20 Jahren und das Dach sieht nagelneu aus, dann können wir es sehen. Wenn was in den letzten 20 Jahren gemacht wurde, weiß es aber meistens auch jemand im Haus. Die Information ist schon zu beschaffen. Weil es gibt immer jemanden, also angenommen, ich kaufe eine Wohnung im Haus und das Haus ist von 1960, dann wird irgendjemand da schon irgendwas wissen, was in den letzten 20 Jahren passiert ist.
Ja, und das, ich unterschreibe dann, dass ich diese Information so verifiziert habe.
Exakt. Ja, du bestätigst halt uns gegenüber, dass du die Information korrekt eingegeben hast und am besten ein Gewissen entsprechend ausgefüllt hast. Was wir prüfen können, prüfen wir. Aber wir würden jetzt nicht die anderen Vermieter anrufen. Also das geht einen Schritt zu weit.
Ja, Okay, ihr habt nichts gegen folgendes Vorgehen. Ich mache mit euch ein Restnutzungsdauergutachten für ein Mehrfamilienhaus. Das habe ich gerade gekauft und das ist in einem sehr schlechten Zustand, weil das alles sehr, sehr alt ist. Dann mache ich das Restnutzungsdauergutachten. Danach bringe ich es auf Vordermann, hebe die ganzen Mietpotenziale, aber genieße die erhöhte Abschreibung für viele Jahre.
Schöne Frage. Bekommen wir fast täglich gestellt, wahrscheinlich täglich gestellt. Auch hier wieder die Frage, Recht haben, Recht bekommen, Rechtslage. Wie schon gesagt, ich beantworte das Ganze sehr pragmatisch und aus meiner eigenen Logik heraus. Ein Steuerberater würde es jetzt wahrscheinlich anders beantworten. Aber was wir am Markt beobachten, ist, dass das gängige Praxis ist, weil wir ja das Objekt bewerten zum Bewertungsstichtag. Das heißt, du kaufst das Objekt im August und machst mit uns das Gutachten im Oktober. Wir bewerten den Zustand des Objektes am 1.10.2026 in dem Beispiel. Also wenn dann Oktober ist, wir können dich in die Zukunft bewerten. Und zu dem Zeitpunkt bestimmen wir die Restnutzungsdauer. Was du danach machst, hat mit dem Gutachten erstmal nichts zu tun. Du reichst ja das Gutachten beim Finanzamt, bei der Steuer entsprechend ein. Wenn jetzt mein Menschenverstand reinspielt und der sagt, das Finanzamt hat aber in den nächsten Monaten und Jahren halt die kompletten Sanierungskosten da liegen, dann würde ich als Finanzbeamter schon hellhörig werden und das versuchen anzugehen. So denke ich aus Steuerzahlersicht. In der Praxis beobachten wir das nicht. Das heißt, unsere Kunden spielen uns das nicht zurück. Und wir selbst haben die Erfahrung auch noch nicht gemacht. Wir können aber natürlich immer nur wieder sprechen, was wir zurückgemeldet bekommen. Aber so wie du es gesagt hast, ist es gängige Praxis und scheint es zu funktionieren. Muss auch funktionieren, weil das Gutachten wurde zum Bewertungsstichtag erstellt und anerkannt. Ob das Finanzamt dann aber versucht, dran zu gehen in der Zukunft, ist gut möglich. Ich als Finanzamt würde es versuchen, auf jeden Fall. In aller Ehrlichkeit und Transparenz.
Dann muss aber auch, also andersrum, muss das Finanzamt dann aber auch beweisen, dass die Modernisierung die Nutzungsdauer entsprechend wieder verlängert haben. Und dafür braucht es dann auch einen entsprechenden Nachweis. Also komplizierte Thematik per se.
Ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch immer, geht es wirklich um das Mehrfamilienhaus und wurde das ganze Haus saniert? Hast du wirklich Dachwände, Dämmung, alles neu gemacht? Oder hast du eine Wohnung hübsch gemacht und die Wände gestrichen, neuen Boden reingemacht? Weil der Großteil der Leute kauft ja nicht direkt Mehrfamilienhaus, sondern von mir ist erstmal eine Wohnung. Dann kommt oft die Frage, ja, das lohnt sich doch gar nicht, weil ich habe ja das Badezimmer neu gemacht. Wo ich sage, nein, es geht mir um die Haussubstanz. Nur weil du deine Wohnung modernisiert und saniert hast und da neue Boden ist und neue Fenster und ein neues Waschbecken, neue Dusche, heißt das nicht, dass ein Nutzungsdauergutachten keinen Sinn ergibt, sondern dass die Nutzungsdauer sich verlängert, weil das gewisse Parameter sind, die das Ergebnis beeinflussen. Dann springst du halt von 20 auf 26 Jahre und nicht von 20 auf 48 Jahre.
Ja, ich glaube auch, das, was ich gerade gemacht habe, ist ja ein Extrembeispiel. Also ein Mehrfamilienhaus dann wirklich in Kürze komplett auf Vordermann bringen. Quasi eine Kernsanierung mit allem innen und gleichzeitig das Dach und Dämmen, wie du es gerade gesagt hast, das ist eine Riesenaktion. Das werden die wenigsten so machen, die auch ein Mehrfamilienhaus kaufen. Und wenn ihr eine Wohnung kauft, kauft ihr ja eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, wo auch das unwahrscheinlich ist, dass es da plötzlich den Tag gibt, wo das Mehrfamilienhaus sich einmal komplett auf links dreht und alles gemacht wird, sonst wird es peu à peu und langsam gemacht. Ne?
Ich finde es dann nur wichtig, auf das Risiko hinzuweisen, dass wenn du sagst, Kernsanierung ist wirklich das ganze Haus, dann machst du dich natürlich schon angreifbar, aber auch das funktioniert scheinbar aktuell in der Praxis.
Ja. Okay, was tut ihr, wenn das Finanzamt Nein sagt zu einem Gutachten?
Mit den Fragen. Dann fragen wir erstmal, warum das Finanzamt Nein sagt. Und versuchen, das entsprechend aufzuarbeiten. Die einzigen Gründe, die wir gerade zurückgespielt bekommen, und Gerrit, ich glaube, du bist da tiefer drin als ich, sind eigentlich keine Besichtigung oder hat eine Besichtigung wirklich stattgefunden, bitte nachweisen, oder ab und zu mal das Thema Liebhaberei. Vielleicht gerade das als Beispiel, weil es auch ein schöner Fall war, das war tatsächlich ein Fremdgutachten, nicht von uns, aber der Kunde bekam bei seinem Anbieter keine Rückmeldung mehr und auch kein Geld zurück, wie es behauptet wurde. Da gehen wir gerade rein mit Anwalt und Steuerberater, um das durchzuklagen. Auch für ein Gutachten, das nicht von uns ist in diesem Fall. Weil das Finanzamt hier behauptet, die Mieteinnahmen seien zu gering, also die Mieteinnahmen sind geringer als die Abschreibung und deswegen hat er keine Gewinnerzielungsabsicht. Ist natürlich totaler Quatsch. Das Objekt ist in einem gewissen Zustand und die Mieteinnahmen sind nicht besonders hoch und die Nutzung ist extrem kurz. Aber die Fundierung für dieses Argument des Finanzamts besteht nicht.
Ja, also es gibt diverse Gründe, die wir mal sehen, vor allem die Besichtigung. Wir haben aber dafür auch extra Juristen bei uns beschäftigt, die dann die Kommunikation erstmal machen. Das heißt, wenn das Finanzamt widerspricht, haben wir dafür auch Experten bei uns sitzen, die den Kunden unterstützen, indem wir auch eine Stellungnahme zum Beispiel verfassen. Wir dürfen nicht selber mit dem Finanzamt für den Kunden kommunizieren, aber ansonsten unterstützen wir tatkräftig durch den ganzen Prozess. Und Wir suchen da auch fachlich zu unterstützen.
Das ist zweistufig bei uns, ne? Also als Gutachter dürfen wir, wie Gerrit nicht sagt, mit dem Finanzamt kommunizieren. Wir haben Juristen im Kernteam und wir beraten den Kunden, begleiten ihn im Widerspruch und sagen, hey, folgende Möglichkeiten hast du. Wir können dich dabei unterstützen mit Formulierungen, mit Schreiben, die wir vorbereiten, die du dann dem Finanzamt übermitteln musst. Oder, lieber Kunde, zweistufig, wenn du das nicht selber machen möchtest, dann haben wir unsere Rechts- und Steuerberatungskanzlei und die kann für dich das Mandat übernehmen. Das machen wir zum Festpreis und sagen quasi, mach dir keine Arbeit, gib uns eine Vollmacht, wir machen das für dich. Oder nicht wir, dürfen wir ja nicht offiziell, aber die Steuerberater machen es für dich und gehen den Prozess mit dir, auch bis zum bitteren Ende und bis zur Klage gegen das vor dem Finanzgericht, gegen das Finanzamt in dem Fall, wozu es aber in der Praxis äußerst selten kommt. Weil spätestens nachdem das Finanzamt einen Brief von Anwalt und Steuerberater kommt, mit Stempel drauf entsprechend, die doch sehr häufig einknicken und sehen, okay, sie haben keine Rechtsgrundlage und sie wollen noch keine weiteren Präzedenzfälle. Vollkommen nachvollziehbar.
Genau, nochmal, ich will nochmal, das BMF-Schreiben wurde Ende 25 komplett einkassiert. Das musste quasi das Finanzministerium zurücknehmen.
Ja.
Richtig? Also es gab eine Anweisung an die Finanzamt, macht das bitte. Und dann gab es eine auf den Deckel, Moment. Ihr verstoßt ja quasi gegen geltendes Recht oder weist da was an, was so nicht im Gesetz steht. Und dann mussten die das komplette Schreiben wieder zurücknehmen und einkassieren.
Ja, also es wurde kurz bevor die Einkommensteuerdurchführungsverordnung im Bundesrat entschieden wurde, Ende Dezember wurde auch das Schreiben dann schon kassiert. Die Entscheidung ist dann im Bundesrat getroffen worden, die Durchführungsverordnung nicht entsprechend anzupassen. Weshalb ja weder das Schreiben noch eine Änderung im Gesetz oder in der Durchführung gerade Bestand hat oder im Moment in der, sagt man das richtig, also gilt, sagen wir es so. Und von daher gibt es eigentlich gerade keine Linie von den Finanzämtern, die jetzt irgendwie was fordern würde, sondern es gilt gerade das, was im Einkommensteuergesetz steht und auch nur das.
Stark. Toller Service, wie tief ihr auch in die juristischen Themen quasi für die Leute mit reingeht. Gelesen letztens auch, einer der letzten Dinge, die KI nachher lösen wird, sind wahrscheinlich die Rechtsthemen, weil das Schreiben, was du dann dem antwortest, dem Finanzamt, da willst du nicht nur die KI drauf geguckt haben, sondern das willst du wirklich wissen, dass das nachher funktioniert. Ne? Also ich glaube, ihr habt ein sehr zukunftsträchtiges Business. Konrad, du glaubst aber, KI wird schon auch Einfluss nehmen?
Ich glaube, KI kann immer gut unterstützen. Und ich habe da auch riesige Diskussionen mit meinen Anwälten drüber, auch für die Leistung, die ich beauftrage selbst. Und ich diskutiere damit wild rum und ich habe dann ein, zwei, drei Vorschläge, aber ich würde sie immer, wenn es darauf ankommt, anwaltlich prüfen lassen und den Experten drauf gucken lassen, nicht nur um die Sicherheit zu haben, sondern auch die Haftung.
Ja. Wir haben ja Long Game gegründet, so ein Longevity-Gesundheitsthema, ne, was ihr über das gesehen habt.
Ja, mega geil.
Da ist dasselbe Gefühl. Da, also du kannst auch ein Blutbild in die KI laden, kriegst auch sinnvolle Antworten grundsätzlich, aber auch das, glaube ich, hat sehr viel Zukunft. Du willst einen Arzt, der dir ein Medikament verschreibt und dosiert. Ja? Das willst du auch nicht haben, dass die KI das macht.
Du und ich, ich will ja einen Arzt, der auch KI nutzt, um besser zu werden. Und genauso will ich einen Anwalt, der KI nutzt, aber er soll es halt challengen und er hat die Kompetenz dafür und die habe ich nicht. Ich glaube dem, was es mir erzählt.
Ja. Aber bevor wir abdriften in KI, das könnte noch Stunden gehen, würde ich euch noch fragen, jetzt Ausblick in die Zukunft. Also zweigeteilt. Erstmal, wenn ich heute ein Restnutzungsdauergutachten habe und die verbesserte Abschreibung ist beim Finanzamt durch, weil das habe ich mit der nächsten Steuererklärung gemacht, dann bin ich safe für die Zukunft erstmal mit dem Bestehen. Also, dass da rückwirkend jemand eingreift, ist quasi ausgeschlossen.
Wenn es durch ist in einer abgeschlossenen Steuer, dann stimme ich dem zu, ja. Wenn du, angenommen, du machst jetzt ein Gutachten für 2026 und sie würden jetzt im Dezember was beschließen, dann würde schon für die Steuer auf 2026 gelten, die du ja 2027 machst.
Ja.
Deswegen, also Ende des Jahres, was reinschieben wir dieses Jahr, was am Markt oft auch beworben wird, würde ich nicht machen, halte ich für Quatsch. Jetzt noch reinschieben, was für letztes Jahr möglich ist, für 2025, für alle Immobilien, die damals im Bestand waren, würde ich zu 100% empfehlen und den Weg oder die Aussage damit gehen.
Okay, jetzt Blick in die Zukunft. Wer könnte das Thema torpediert werden, schwerer werden? Wahrscheinlich, aber...
Ja, also da sind wir wieder so ein bisschen... warum das geht, dass man Immobilien so abschreiben kann, liegt daran, dass es sehr, also in den Rechtsprinzipien in unserem Einkommensteuergesetz eigentlich notwendig war, dass man das kann. So. Das heißt, wenn ich dem Gesetzgeber nachweisen kann, dass meine Immobilie eine kürzere Nutzungsdauer hat, dann muss der Gesetzgeber das so annehmen. So, ich glaube, dieser Grundsatz wird immer so bestehen und daran wird sich nichts ändern, weil das auch ein Grundpfeiler unserer Wirtschaftsordnung ist. Es kann aber sein, dass der Gesetzgeber zumindest Anforderungen nachschärft. Also wie muss dieser Nachweis erbracht werden? Das steht ja dem Gesetzgeber offen, legislativ da eine Linie zu finden und die einzuführen. Ist aber ein relativ komplexer Sachverhalt. Wir hatten jetzt auch im Dezember letzten Jahres gab es ja die Debatte, ob nur noch öffentlich bestellte Gutachter zum Beispiel dieses Gutachten erstellen dürfen. Was dann aber im Widerspruch zum europäischen Gedanken steht, der ja dafür diesen ISO 17024 Zertifizierungsgrad für Gutachter eingeführt hat, damit man europaweit arbeiten kann. Das heißt, so ein deutscher Sonderweg nur mit öffentlich bestellten Gutachtern hätte gegen europäisches Recht verstoßen. Und da kommen wir halt in diese Problematik, vor der auch der Gesetzgeber steht. Es ist halt ohne andere Gesetze zu berühren, schwierig, das einzuschränken und ein delikater Prozess, der gemacht werden muss. Wir sind gespannt, welche Vorschläge der Gesetzgeber da hat oder auf welche kommen könnten. Bis jetzt haben wir noch nichts gesehen, was ein valider Vorschlag wäre, der vollumfassend funktionieren kann. Es gibt verschiedene Sachen, auf die man sich einigen kann, wie zum Beispiel die ISO 17024 Zertifizierung, die Sinn macht, die auch, ich glaube, jeder in der Branche auch sieht als ein Standard, der eigentlich gut ist und genommen werden sollte. Von daher Ausblick in die Zukunft, es wird da bleiben, es wird sich immer die Möglichkeit oder finden, Immobilien abzuschreiben. Ich glaube, es ist eine Frage der Anpassung. Also wenn Regularien kommen, dann braucht man halt ein Team, wie wir auch wir da immer eigentlich vorbereitet sein wollen, dass der Nachweis dann halt den neuen Anforderungen genügt. Und ja, sonst schauen wir.
Persönliche Meinung, stimme komplett zu. Ich glaube, du hast es schon rausgehört, jetzt auch Marco und meinen Aussagen. Ich bin ein Freund von einer klaren Regulierung. Die muss halt nur Sinn ergeben und rechtlich sauber sein. Und ich würde auch jedem Kunden empfehlen, trotz der komplett offenen Gesetzeslage aktuell halt auf ein paar Anforderungen zu achten. Und die würde ich auch gerne umsetzen lassen und auch von mir aus für die Finanzämter halt verankern lassen, dass es ein zertifizierter Sachverständiger dann auch idealerweise nach den ISO 17024. Das ist gerne auch eine Vorortbesichtigung, weil sie ergibt ja Sinn. Ich verstehe ja, warum sie gefordert wird. Und das ist halt auch ein gewisser Anspruch an die Fundierung und die Länge und die Komplexität des Gutachtens. Das macht total Sinn. Ich glaube, da werden sie auch rangehen. Ich glaube, das werden sie weiter versuchen. Wir haben das Gespräch auch täglich mit Investoren, aber auch mit verschiedenen Steuerberatern, nicht nur mit denen wir arbeiten, sondern mit anderen. Und da ist die Meinung eigentlich genau die Gerrit sagt. Die Möglichkeit wird bleiben. Die Frage ist nur, was die Antworten an die Möglichkeit sind. Und dass da was kommen wird, ich glaube, da sind wir uns alle sicher. Die Frage ist nur, was, wann und in welchem Anlauf wird es dann entsprechend auch durchgehen. Da auch ein wichtiger Punkt von Gerrit und genau darauf wollen wir vorbereitet sein. Deswegen sagen wir sind nicht nur Gutachter, sondern Gutachter, Anwälte und Steuerberater und wir können uns damit auf die Situation einstellen. Wir können reagieren und können das Produkt anpassen oder würden es im Idealfall auch gerne mitgestalten. Und wenn jetzt eine Gesetzesänderung käme oder gekommen wäre, wie der öffentlich bestellte Gutachter als ausschließlicher Ersteller des Nutzungssteuergutachtens, dann wäre das nicht rechtens gewesen, das wäre nicht durchgegangen, das hätte man durchklagen können. Und das hätten wir dann machen müssen, hätte natürlich gedauert, aber es hätte den Markt komplett eingeschränkt, weil wie viele öffentlich bestellte Gutachter gibt es und wie viele Kapazitäten haben die? Gar keine. Ja. Und auch keine für Nutzungsdauergutachten und eine Vorortbesichtigung, die sie höchstpersönlich durchführen müssen. Das wäre nicht gegangen. Deswegen hoffen wir auf eine Änderung oder auf eine Regulierung, die sinnig ist und sind auch bereit, da mitzuhelfen, mitzudiskutieren. Also ich war letzte Woche erst wieder im Bundestag, ich versuche, dass wir uns da einbringen. Da sind wir natürlich ein kleiner Anbieter am Markt, wenn du auf die Immobilienwirtschaft guckst. Aber es wird schon Sinn ergeben, wenn die Politik oder das BMF da auch versucht, auf die vermeintlichen Experten im Markt zu hören und mit denen darüber zu sprechen, um mal diese sinnige Lösung gemeinsam zu schaffen. Dafür sind wir bereit und ich glaube, dafür sind auch einige andere sehr seriöse, gute Anbieter am Markt bereit und vielleicht schafft man es irgendwie, da in die Diskussion zu kommen. Um halt auch die weniger seriös sind, vom Markt zu nehmen, weil das soll auch passieren. Da bin ich voll beim Finanzamt.
Also aus meiner Sicht extrem schade, fast fahrlässig für jeden Investor, der das Thema nicht macht. Das ist einfach purer Cashflow. Es macht total Sinn, das jetzt und richtig umzusetzen. Am besten mit den Jungs an eure Seite immocation.de/gutachten. Da findet ihr die und die sagen euch offensichtlich alles, was ihr machen müsst. Und selbst wenn es mal abgelehnt wird, helfen sie euch noch. Das ist großartig. Vielen Dank, Kolja. Vielen Dank, Gerrit. Schön, dass ihr da wart.
Sehr gerne, Marc.